Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Das ist herausfordernd und so manches Mal wehrt sich alles in einem dagegen. Ich habe nebenher eine PowerPoint, wo ich auch noch die Texte einblende. Herausfordernd ist es, wenn man mit einer nervigen Person schimpfen muss. Ja, das auch in Liebe zu tun oder wenn es da so eine monotone Aufgabe gibt, die langweilig ist. Auch das in Liebe zu machen, wenn auch der Chef nicht zuschaut. Auch in Liebe einander begegnen in der Gemeinde, wenn man auch vielleicht mal missverstanden wird. Und somit lade ich euch ein zu dieser Predigt mit dem Titel Liebe in Aktion. Ihr wisst wahrscheinlich selbst am besten, wo ihr in diesem Jahr mit dieser Jahreslosung zu kämpfen hattet. Diese Aufforderung des Paulus, die lässt sich natürlich auch herrlich aus dem Kontext reißen und wie so ein Qualitätssiegel nutzen. Oh, das war nicht in Liebe, das war in Liebe. Und das ist wie so ein Siegel für alles, was man selbst tut oder auch was man von den anderen erwartet. Aber nein, heute möchte ich das nicht aus dem Kontext reißen. Ich möchte es vielmehr in einen Kontext, in einer Geschichte von Jesus setzen. Und wir möchten uns natürlich auch den Zusammenhang anschauen. 1. Korinther 16, 13. Da heißt es: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Wir wollen überlegen, wie diese vier Imperative durch die Liebe in Balance gehalten werden. Dazu schauen wir uns heute die Geschichte aus Markus 2 an, die ersten 12 Verse. Und lasst uns da einfach untersuchen, wie die Schriftgelehrten, wie vier Freunde, wie Jesus, wie die Volksmenge und auch ein Gelähmter diese Imperative verkörpern oder auch eben nicht. Ich möchte den Text einmal vorlesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten ihn zu Jesus bringen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Machen wir uns einmal klar, was hier passiert. Was ist das für eine Zeit? Das zweite Kapitel von Markus. Im ersten Kapitel von Markus wird berichtet, wie Johannes der Täufer Jesus in seinen Dienst einführt. Er hat den Weg bereitet. Jesus hat seine Jünger berufen, dass sie bei ihm sein sollen und ihm nachfolgen sollen. Jesus tritt auf als ein Prediger, der das Reich Gottes verkündet. Er ist auch ein Wunderheiler und er wird bekannt als jemand, der auch Besessene heilt, Dämonen austreibt. Und damit erregt er einiges an Aufsehen und er zieht umher und bald gibt es keinen Ort mehr, in dem man nicht von Jesus spricht, heißt es im 28. Vers. Und Vers 37, alle fragen nach ihm. Das ist die Ausgangssituation. Er reist umher, alle fragen nach ihm, überall spricht man über ihn und jetzt kommt er zurück nach Kapernaum. In Kapernaum ist er in einem Haus. Unklar ist, wem das Haus gehört. Wahrscheinlich ist es ein Haus mit so einem Flachdach, wie es damals üblich war. Und dieses Haus ist offensichtlich zu klein. Wer ist dabei? Jesus ist da mittendrin und umringt von einer Volksmenge. Ein paar in dieser Menge, die werden genauer beschrieben. Das sind die Schriftgelehrten. Die sitzen auch mit dabei. Und dann kommen vier Freunde. Und die haben im Schlepptau einen Freund, der ist gelähmt. Was passiert da? Jesus lehrt. Die vier Männer, die wollen ihren Freund zu Jesus bringen. Dabei sind sie kreativ, steigen auf das Dach, machen da ein Loch rein und dann überrascht Jesus die Volksmenge. Alle denken sich, jetzt wird der Gelähmte geheilt und Jesus vergibt aber die Sünde von diesem Gelähmten. Das lässt die Schriftgelehrten nachdenken. Wie kann er Sünden vergeben? Aber Jesus kennt die Gedanken. Es ist wie so ein Dialog. Sie sprechen nicht miteinander, aber Jesus antwortet auf die Gedanken dieser Menschen. Und schließlich heilt Jesus aber auch diesen Gelähmten. Wir sehen Jesu Liebe in Aktion. Wir sehen hier glaubensvolle Freunde. Wir sehen einen wertvollen, kranken Menschen und einen wundervollen Jesus. Lass uns diese einzelnen Charaktere einfach mal anschauen und sehen, ob sie wachsam sind, ob sie fest im Glauben stehen, ob sie mutig und stark sind. Und das alles in Liebe. Die Schriftgelehrten. Die beobachten und bewachen richtig genau. Sie sind wachsam und aufmerksam. Ihnen ist wichtig, dass das Gesetz Mose eingehalten wird. Das soll nicht übertreten werden und deshalb schaffen sie andere Gesetze um diese Gesetze herum, sodass es unmöglich wird, die eigentlichen Gesetze Moses zu übertreten. Sie bauen Zäune um das Gesetz Moses und sie bewachen diesen Zaun. Niemand soll diesen Zaun durchbrechen. Aber ihre Wachsamkeit, die schlägt um in Kontrolle und Kritik. Diese Wachsamkeit ist nicht geprägt von Liebe. Sie hinterfragen Jesu Autorität. Wer ist dieser, dass er Sünden vergeben kann? Wer hat die Macht? Gott allein hat sie. Hier wird deutlich, Wachen allein reicht nicht. Es ist gut, dass die Lehre geprüft wird. In der neuen Jahreslosung für nächstes Jahr, prüfet alles. Aber auch da soll die Liebe mit dabei sein. Soll nicht in Überwachung und Misstrauen ausarten. Unsere Wachsamkeit soll andere nicht entmutigen, sondern ermutigen. Die Schriftgelehrten, die stehen fest im Glauben. Aber ihre penible Gesetzestreue, die ist nicht durch Liebe gekennzeichnet. Und statt sich über dieses Wunder zu freuen oder darüber zu freuen, dass einem die Sünden vergeben werden, vermuten sie überall einen Haken bei allem, was Jesus macht. Es ist nicht die richtige Zeit für eine Heilung. Und ja, Jesus ist in ihrer Überwachung. Sie kritisieren Jesus. Und Jesus sagt auch einmal, ihr legt den Menschen Lasten auf, die man gar nicht tragen kann. Das ist ein Punkt, den Jesus ihnen immer wieder vorhalten muss. Ihr Glaube ist stur, dogmatisch und lieblos. Sind sie mutig und stark in der Gruppe, wenn sie in der Gruppe auftreten? Auf jeden Fall. Aber ohne die Liebe wird ihre Beziehung zu Jesus feindselig. In der Gruppe fühlen sie sich stark und ermächtigt, über Jesus zu urteilen. Und damit nutzen sie am Ende sogar ihre Macht, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Sie laden sich Schuld auf. Wie heißt es bei Spider-Man? Große Kraft aus großer Kraft, voll großer Verantwortung. Und ihre Macht, ihre Verantwortung nutzen sie, um Böses zu tun, um den Messias ans Kreuz zu bringen. Schauen wir uns die vier Freunde an. Keine Ahnung, wer diese Typen sind. Also ihr Freund ist ein Sünder. Ich weiß nicht, ob sie auch Sünder sind. Es ist egal in dieser Geschichte. Ihnen ist wichtig, unser Freund muss zu Jesus. Sind sie wachsam? Ja, sie scheinen aufgeweckte Jungs zu sein. Sie kapieren, was da gerade los ist. Sie kapieren, dass Jesus heilen kann. Und sie sehen das Problem von diesem Freund. Und sie sehen eine Verbindung. Wir müssen diesen Freund in Verbindung mit Jesus bringen. Und sie sehen eine Chance, ihrem Freund etwas Gutes zu tun. Sie sind hellwach. Und sie sind voller Liebe für ihren Freund und sie lassen es sich etwas kosten. Es ist ihnen egal, was die anderen darüber denken. Es ist ihnen egal, dass es auch bestimmt anstrengend ist, ihren Freund da aufs Dach zu hieven, Loch zu machen in dieses Dach. Und sie lassen sich es etwas kosten. Sie sind auch voller Glauben. Sie haben einen starken Glauben. Jesus sieht diesen Glauben. Wissen sie, dass ihr Vorhaben Erfolg haben wird? Nein. Haben Sie Gewissheit, dass Ihr Plan aufgehen wird? Ich denke nicht. Sie haben mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Ist die Vernunft auf Ihrer Seite? Ich glaube auch nicht so wirklich. Und dennoch tun Sie es. Sie tun es, weil Sie den erlebt haben, der Dinge tun kann, die nicht zu erklären sind. Weil Sie den erlebt haben, der Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Und Sie haben den erlebt, dem eine vertrauensvolle Beziehung das Wichtigste ist. Das erfordert Mut. Sie sind mannhaft, sie sind mutig, sie zeigen Courage, sie zeigen Kreativität und Beharrlichkeit. Allein wären sie vielleicht zu schwach, aber sie sehen, wenn wir uns zusammentun, dann schaffen wir das, dann packen wir das. Und sie haben ein Ziel, und sie ziehen am gleichen Strang und sie ziehen auch in die gleiche Richtung an diesem Strang. Ihre gemeinsame Kraft nutzen sie, um etwas Gutes zu tun. Wir sehen, dass die Liebe sie antreibt. Liebe ist ihr Motor. Dann haben wir noch diesen Gelähmten. Und der Gelähmte, der scheint die passivste Rolle in dieser Geschichte zu haben. Nicht nur, dass er nicht laufen kann, er sagt kein einziges Wort, er tut nichts. An ihm wird gehandelt. Er liegt nur da, er wird getragen, über ihn wird gesprochen, er hat keine Kraft und er kann nichts leisten. Doch am Ende sehen wir einen verwandelten Menschen. Er tut am Ende genau das, was Jesus ihm befiehlt. Er steht auf, nimmt seine Matte und geht nach Hause. Auf Jesu Wort hin ändert sich sein Leben. Ja, das kann uns vielleicht ermutigen, wenn wir mit der Jahreslosung Schwierigkeiten hatten dieses Jahr, wenn wir vielleicht keine Kraft hatten, wenn wir getragen werden mussten. Dieser Gelähmte scheint nicht die Hauptperson in dieser Geschichte zu sein. Er sagt kein einziges Wort, kein Bitte, kein Lob, kein Danke. Alle denken, dass sein Hauptproblem etwas mit seinen Beinen zu tun hat. Und nur Jesus sieht, dass sein Hauptproblem mit seinem Herzen zu tun hat. Im Rettungsdienst, da haben wir einen Leitsatz. Treat first, what kills first. Also behandle das zuerst, was den Patienten zuerst umbringt. Ja, wenn dieser Patient keine Luft bekommt, dann fange ich nicht an, ein Pflaster irgendwo dran zu kleben. Da muss irgendwie Luft rein in den Menschen. Und Jesus behandelt hier auch zuerst das, was diesen Menschen hauptsächlich zu schaffen macht, was sein Hauptproblem ist. Das ist hier die Sünde. Der Gelähmte ist hier alles andere als ein Held. In erster Linie ist er ein Sünder, so wie wir alle. Dieser Gelähmte ist kein großes Vorbild für Wachsamkeit, Standhaftigkeit im Glauben, Mut oder Stärke. Aber das hält Jesus nicht auf, ihm zu helfen. Der Gelähmte ist in einer Ausgangsposition, mit der Jesus etwas anfangen kann. Jesus reicht es, wenn der Gelähmte einfach nicht Nein sagt. Jesus fasst das als ein Ja auf. Das ist auch die Ausgangsposition, in der wir vielleicht stecken. Wir dürfen zu Jesus kommen oder zu Jesus gebracht werden mit unserer Müdigkeit, mit unseren Zweifeln, mit unserer Feigheit, mit all unseren Schwächen. Und Jesus sieht unsere Liebesbedürftigkeit und er wird vielleicht auch dir und mir sagen, dass wir aufstehen sollen, unsere Matte nehmen und gehen sollen. Und wenn Jesus es uns befiehlt, dann steh gefälligst auf und geh. Dann tust du gut daran, Gott zu gehorchen, Jesus zu gehorchen, beim Wort zu nehmen. Und dann wirst nicht du der Held in dieser Geschichte sein, sondern Jesus. Er, der sagt, dass wir aufstehen können und gehen können. Der, der die Sünden vergeben kann. Jesus ist der Held in dieser Geschichte und er möchte auch der Held in unserer Lebensgeschichte sein. Deshalb schauen wir uns zum Schluss auch Jesus an. Bei ihm bringt die Liebe alles in Balance. Jesus ist wachsam. Er sieht, was andere nicht sehen. Er sieht den Glauben der vier Freunde. Er sieht den gelähmten Mann mit anderen Augen als alle anderen. Er sieht, was das Hauptproblem ist bei diesem Mann. Und er versteht diese Situation zu nutzen, um den Menschen etwas beizubringen und letztendlich auch Gott die Ehre zu geben. Ist Jesus standhaft im Glauben? Jesus sagte einmal, alles, was ich tue, tue ich in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Er tut nichts, was der Vater ihm nicht aufgetragen hat. Jesus ist das Gesetz Moses nicht egal. Er kommt und erfüllt es. Aber anders als bei den Schriftgelehrten geht es ihm immer um den Menschen. Es geht ihm um die Beziehung zu diesen Menschen. Jesus ist mutig. Er bietet die Stirn diesen politischen und religiösen Führern. Und er lässt sich von Kritik und auch von sonst der Masse nicht beeinflussen. Die Liebe macht Jesu Mut zu Sanftmut. Und selbst zu seinen Widersachern redet er hier scheinbar ruhig und besonnen. Und Jesus ist auch stark. Er fragt seine Kritiker, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Was ist leichter zu sagen? Wir können viel und leicht daher sagen. Natürlich ist es leichter, jemandem zu sagen, dass ihm die Sünden vergeben sind. Wie soll man das denn nachprüfen? Das ist ja etwas, was man nicht sehen kann, dass einem die Sünden vergeben sind. Das kann jeder sagen. Das kann man auch nicht messen. Wer einfach so behauptet, er könne jemanden spontan heilen, der muss dann auch liefern. Das ist etwas schwieriger zu sagen oder zu behaupten. Das ist unmittelbar nachprüfbar und man kann sofort sehen, ob das leeres Geschwätz gewesen ist. Bei Sünden vergeben, wie willst du es nachprüfen? Aber anders gefragt, was ist denn leichter zu tun? Nicht zu sagen, sondern was ist leichter zu tun? Jemanden die Sünden zu vergeben oder jemanden zu heilen? Die Schriftgelehrten lagen da schon ganz richtig. Sünden vergeben kann nur Gott allein. Wunder wurden auch durch Propheten bewirkt. Das wussten sie im Alten Testament. Und die ganze Tradition, sie haben auch zu ihren Lebzeiten vielleicht jemanden erlebt, dass jemand ein Wunder erlebt hat. Zauberer und Trickbetrüger, die können auch unglaubliche Kräfte und Geschick haben und Menschen dadurch täuschen und beeindrucken. Aber Jesus zeigt seine große Stärke darin, dass er zuerst das Schwere tut und dann das Leichte. Aus seiner großen Kraft folgt große Verantwortung. Jesus übernimmt hier die Verantwortung für die Sünde. Er vergibt Sünde, aber Sünde ist nicht einfach weg. Für Sünde muss immer bezahlt werden. Ein Opfer gebracht werden im Alten Testament. Und Jesus ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen für die Sünde dieses Gelähmten. Und er zahlt den Preis. Er bezahlt mit seinem Leben. Jesus stirbt am Kreuz. Er weiß, dass er das tun wird. Im Alten Testament heißt es, verflucht ist, wer am Holz hängt. Eine Kreuzigung damals im Römischen Reich war mit großer Schande verbunden. Es gab nichts, was einen mehr erniedrigen konnte, als wenn du da am Kreuz hängst. Jesus nimmt diesen Tod auf sich. Was sahen Jesu Feinde dort am Kreuz? Einen aufgegriffenen Verbrecher, einen Hochstapler, einen Gotteslästerer, einen Mann, der alles andere als mannhaft rüberkam, ein Häuflein Elend. Schwach und hilflos hang Jesus da am Kreuz, von Gott und Mensch verlassen. Und sie verspotten Jesus. Sie haben ihn bespuckt und verachtet. Sie dachten, sie hätten ihn zerquetscht wie eine Kakerlake. Sie haben ihn mundtot gemacht, sein Hokuspokus ist zu Ende. Alles war leeres Geschwätz, Zauberei. Doch was ist es, was Jesus da am Kreuz hält? Es sind nicht die Nägel, es ist die Liebe. Zu seinen Feinden, zu seinen Freunden, zu seiner Mutter, doch zu dir und zu mir. Das hält Jesus am Kreuz. Jesus wachte und betete im Garten Gethsemane, während seine Jünger schlafen. Jesus stand fest im Glauben und im Vertrauen zu seinem Vater, dass das wirklich der Kelch ist, der an ihm nicht vorübergehen würde. Jesus beweist Mut, indem er tut, was er nicht tun müsste, indem er tut, was wir tun müssten, wozu wir aber nie in der Lage gewesen wären. Und Jesus zeigt Mut in seiner Demut. Und Jesus zeigt Stärke. Das, was als absolute Schwäche rüberkommt, ist in Wahrheit absolute Stärke. Jesus nimmt nicht sein Kreuz auf sich, er nimmt dein Kreuz auf sich. Er nimmt meine Schuld auf sich. Er nimmt unsere Last. Und er tauscht sie gegen sein Joch. Und sein Joch ist sanft und leicht, federleicht. Warum? Weil er ohne Sünde war. Das ist der wunderbare Tausch von Golgatha. Am Kreuz sehen wir das Schlimmste, was der Welt je passiert, was die Welt je erlebt hat. Und am Kreuz sehen wir auch das Beste, was die Menschheit je erlebt hat, was der Menschheit je passiert ist. Und wenn Gott in der Lage ist, aus dem Schlimmsten, was die Welt je erlebt hat, das Beste zu machen, was der Welt je passiert ist, dann ist auch Gott in der Lage, dein und mein Leben zum Guten zu verändern. Das ist das, was Jesus verspricht. Und so dürfen auch du und ich heute hoffnungsvoll sein, weil wir in Gottes Augen wertvoll sind. Und Jesus ist wundervoll. Amen.